Sie hören eine Predigt von Pfarrer Dominik Reifler der Gellertkirche Basel.
Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten: Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereit ist von Anbeginn der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen: Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben? Oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen oder nackt und haben dich gekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Und der König wird ihnen antworten und zu ihnen sagen: Wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Dann wird er auch sagen zu denen zur Linken: Geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir nicht zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich nicht gekleidet. Ich bin krank und im Gefängnis gewesen und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden sie antworten und sagen: Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig gesehen oder als Fremden oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht gedient? Dann wird er ihnen antworten und sagen: Wahrlich, ich sage euch, was ihr nicht getan habt einem von diesen Geringsten, das habt ihr mir auch nicht getan. Und sie werden hingehen zur ewigen Strafe, aber die Gerechten in das ewige Leben.
Ja, ihr versteht sicher, dass man einen solchen Text nur mit der größten Demut auslegen kann. Wir versuchen es jetzt miteinander. Uns wird eine Szene vom Weltgericht gezeigt. Es gibt eine weitere solche Darstellung des Endgerichts, und zwar in Offenbarung 20, Verse 11 bis 15. Da gibt es einige Gemeinsamkeiten und auch einige Spezialitäten, und ich werde mich heute auf unseren Text konzentrieren. Zunächst mal, was geschieht? Jesus Christus erscheint in seiner Herrlichkeit und als König mit den Engeln. Das wird für alle sichtbar und eindeutig sein. Da gibt es keinen Zweifel. Und das wird geschehen, so unwirklich das jetzt das vielleicht tönt, wenn ich das jetzt hier so sage. Der verachtete und angespuckte Jesus, der ohne sich zu wehren ans Kreuz genagelt wurde, kommt jetzt in seiner göttlichen und unwiderstehlichen Herrlichkeit zurück. Das ist das zweite Kommen von Jesus. Und alle Völker sind versammelt, das wird auch nicht fakultativ sein. Da kann man nicht sagen, ich komme oder ich entschuldige mich. Und dann setzt sich Jesus auf den Thron der Herrlichkeit und richtet die Völker. Die einen gehen zur rechten Seite, das sind die Gerechten, die Gesegneten des Herrn. Und die anderen müssen auf die linke Seite, es sind die Verdammten, die ins ewige Feuer kommen. Verdammnis bedeutet also weg von Jesus und seinem Königreich, hinein in die Gemeinschaft mit dem Teufel und seinen gefallenen Engeln ins ewige Feuer. Das freut die einen und sie werden wohl jubeln, und das graust die anderen und sie werden wohl wehklagen. Ich freue mich als Christ, aber wenn ich es mir überlege, bin ich auch traurig, weil ich hoffe, dass niemand, der mir lieb ist, auf der anderen Seite zu finden sein wird. Das macht mir zu schaffen. Es gibt also eine Scheidung. Es ist die Scheidung guter Ort und definitiv schlechter Ort. Es ist Segen oder Fluch. Es ist Leben oder Tod. Und das Kriterium für das Weltgericht, so sagt es Jesus, ich lese das vor aus Vers 40, was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Also Jesus sagt hier, was die Menschen den Hungrigen, Durstigen, Fremden, auch Asylsuchenden, Nackten, Kranken und Gefangenen getan haben, haben sie ihm getan. Lasst uns einen Moment da bleiben. Es gibt viele Kirchen, die haben ihren Schwerpunkt auf Mission und Gemeindeaufbau gelegt, und das ist auch gut. Aber wir lesen hier auch, dass es eine sozialethische Dimension gibt, die Jesus ebenfalls wichtig ist. Wir merken das ja nur schon, dass neuerdings gemäß unserer Kirchenordnung auch ein Diakon im Kirchenvorstand sein muss. Auch im Visionssatz der Gellertkirche finden wir diese Dimension vor, wenn es heißt, wir setzen uns mit Begeisterung dafür ein, dass Menschen Jesus begegnen, im Glauben wachsen und erfüllt mit Hoffnung Kirche erneuern und Gesellschaft gestalten. Und ja, in der Gellertkirche gibt's auch Gruppen, die kranke oder alte Menschen besuchen, die Mittagstisch machen, die eine Packli-Aktion aktiv unterstützen oder vor einer Weile die Menschen aus der Ukraine halfen. Ihr kennt Taskforce Ukraine. Es ist also nicht so, dass wir nichts tun, aber ich denke, wir haben noch Luft nach oben. Was Jesus hier verlangt, ist aber keine Weltrevolution. Also, dass ich allen Krieg der Welt beenden können sollte. Oder dass ich die ungerechten Strukturen der Macht beenden können sollte. Oder dass ich den Welthunger besiegen können sollte. Denn immer wenn wir etwas in dieser Richtung hören, streichen wir gleich die Segel, weil wir wissen, das kann ich nie. Nein, Jesus sagt, gib einem Hungernden etwas zu essen. Gib einer Durstigen etwas zu trinken. Gehe einen kranken Menschen besuchen und löse nicht die Problematik des Gesundheitssystems. Das können wir, das eine, und das ist für uns alle im Bereich des Möglichen. Das gibt mir auch Luft, und ich denke, da kann ich auch als einzelne Person doch etwas tun. Schon im Alten Testament übrigens finden wir diese Forderungen, die Jesus hier stellt, zum Beispiel in Jesaja 57, Vers 8, wo es heißt, brich dem Hungrigen dein Brot, und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut, also hilf deiner eigenen Familie. Oder auch in Psalm 146, Vers 9, der Herr behütet die Fremdlinge und erhält Waisen und Witwen. Eines aber fehlt im Alten Testament, interessant. Und zwar das Besuchen im Gefängnis. Es kommt nicht vor. Und Jesus sagt ja hier, ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Es entspricht dem semitischen Sprachgefühl, dass bei einer Aufzählung das Wichtigste zuletzt kommt. Vielleicht wir im Deutschen sagen, das Wichtigste kommt zuerst, oder? Aber da ist es umgekehrt. Also, das ist wichtig, die Gefangenen besuchen. Und wir fragen uns, an was Jesus wohl gedacht hat hier. Gefangen war natürlich zunächst Israel selber. Jesaja sagt über das Volk und Jesus Folgendes aus in Jesaja 9,1. Das Volk, das in der Finsternis geht, hat ein großes Licht gesehen. Die im Land des tiefsten Dunkels leben, in einem Kerker, über ihnen ist ein Licht aufgestrahlt. Aber auch die alttestamentlichen Propheten, viele von ihnen waren im Gefängnis. Und schließlich auch Nachfolger von Jesus, Johannes der Täufer, berühmtes Beispiel, oder auch Paulus und Silas im Kerker, oder Petrus und viele andere. Und letztlich, wenn wir es uns richtig überlegen, sind natürlich auch wir Gefangene unseres eigenen Egoismus oder Schlimmerem, bevor wir von Jesus befreit werden. Jesus kommt also als Befreier zu den Gefangenen, aber wir sollten ebenfalls wirken als Befreier für Gefangene. Darum sagen wir, und wir wiederholen das ja oft, dass wir in der Kirche nicht nur für uns selber da sind, sondern auch für jene, die noch nicht da sind. So, und jetzt fragen wir uns, wer sind denn die Adressaten? An wem genau sollen diese guten Werke getan werden? Jesus sagt ja, was ihr einem meiner geringsten Brüder, natürlich auch Schwestern, getan habt, das habt ihr mir getan. Wer sind denn die geringsten Brüder und Schwestern von Jesus? Jesus beantwortet es selber im selben Evangelium, Kapitel 12, Vers 8 und 49. Wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und er streckte die Hand aus über seine Jünger und sprach, siehe da, das ist meine Mutter und das sind meine Brüder. Es sind also die Jünger, die Christen, dann würde der Satz so heißen, was ihr einem Nachfolger von Jesus getan habt, als sie hungrig, durstig, fremd, nackt, krank oder gefangen waren, das habt ihr mir, Jesus, getan. Vielleicht erinnern sich die einen oder anderen an die Predigt vom 31. August, wo eine der Fragen von Jesus an die Frau, die 10 Minuten tot war und Jesus begegnete, bekommen hat von ihm. Nämlich die Frage, hast du mich in den Menschen gesehen, die ich dir geschickt habe? Sehen wir Jesus in den Menschen und handeln wir dementsprechend? Ja, und der dritte Punkt, wer ist denn nun der Absender dieser guten Werke? Also wer tut diese guten Werke? Wer sind die Gerechten aus allen Völkern? Diejenigen, die den geringsten Brüdern und Schwestern Gutes getan haben. Wenn wir sagen, die Christen, wenn wir jetzt sagen, die Christen müssen diese guten Werke tun, dann kommen wir in ein großes theologisches Problem. Und dazu lese ich euch einen euch wahrscheinlich bekannten Text vor aus Johannes Kapitel 3, 16 folgende. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er den einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben hat. Jeder, der an ihn glaubt, hat ewiges Leben. Denn Gott hat den Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des einzigen Sohnes Gottes geglaubt hat. Es gibt noch mehrere Bibelstellen nur noch eine zusätzliche, die ihr nicht projiziert seht, Römer 5, Vers 1. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Also, Gott liebt die Welt, uns Menschen, über alles, so dass er sogar seinen Sohn Jesus in die Welt geschickt hat, um uns zu retten. Und zwar, wir lesen es, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Und dann kommt das Thema Gericht und Rettung. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Das bedeutet, dass das Kriterium für unsere Rettung, also der Glaube an Jesus Christus und seine Erlösungstat, für mich ist natürlich auch verbunden mit meiner Buße. Also nicht die guten Werke, versteht ihr? So kommen doch einige Kommentatoren dieser Bibelstelle zum Schluss, dass hier Jesus die Nichtchristen unter den Völkern anspricht. Es geht nicht darum, jetzt aber, dass die Heiden einfach durch die guten Werke ebenfalls das ewige Leben ererben können. Nein, es geht darum, dass sie den geringsten Brüdern und Schwestern von Jesus etwas Gutes getan haben. Denn dann, und das ist entscheidend, tun sie Jesus Christus etwas Gutes, der in diesen Menschen lebt. Denn wir wissen ja, niemand kommt zum Vater außer durch den Sohn, durch Jesus Christus. Es sind diejenigen Nichtchristen, die den geringen Christen zu essen, trinken und so weiter und so fort geben, die sie freundlich behandeln als Fremde. Heißt das jetzt nun im Umkehrschluss, dass wir Christen nicht in das Weltgericht kommen? Ich denke schon, wir kommen auch ins Gericht, aber wir werden da nicht gerichtet. Das heißt, wir werden nicht verurteilt, sondern eben gerecht gesprochen durch den Glauben und dürfen ins ewige Leben, in die Herrlichkeit von Christus gehen. Wenn hier die guten Taten gegenüber den Christen angesprochen sind, heißt denn das, dass es für uns gar nicht nötig ist, gute Taten zu vollbringen? Nein, in diesem Sinne, dass unser persönlicher Glaube an Christus und seine Erlösungstat für uns heilsbestimmend sind. Und ja, in diesem Sinne, Klammerbemerkung, wir können es auch in Galater 6 nachlesen, tut so viel Gutes, wie ihr könnt als Christen, Schluss des Galaterbriefes, aber hier, ja, in diesem Sinne, dass eben der Glaube, der heilsentscheidend ist, ohne Werke tot ist, also nichts ist. Wir lesen das in Jakobus 2, 15 bis 17. Stellt euch vor, in eurer Gemeinde sind einige in Not. Sie haben weder etwas anzuziehen, noch etwas zu essen. Wenn nun einer von euch zu ihnen sagt, ich wünsche euch alles Gute, hoffentlich bekommt ihr warme Kleider und könnt euch satt essen, was nützt ihnen das, wenn ihr nicht hingeht und gebt, was sie zum Leben brauchen? Genauso ist ein Glaube, der nicht in die Tat umgesetzt wird, tot. Mit anderen Worten, die Liebe von Jesus Christus, mit der du erfüllst wirst durch den Heiligen Geist, diese Liebe wirkt sich aus in deinem Leben. Erinnerst du dich, die Früchte wachsen automatisch, die Früchte des Geistes wachsen automatisch, heißt es automaticus. Jesus wird durch dein Reden, Denken und Handeln und Beten erlebbar für die Mitmenschen um dich herum, erfahrbar für deine Nächsten. Wenn du wirklich erfasst bist von der Liebe Gottes, kannst du gar nicht anders, als dich in letzter Konsequenz anzunehmen und auch die um dich herum zu lieben, zu beginnen. Wir machen ja immer einen Anfang. Und ihnen wird das logischerweise dann auch nicht verborgen bleiben. Gut, wie sieht das mit den Verdammten unter den Völkern aus? Sie werden interessanterweise in dieser Formulierung hier nicht bestraft für das, was sie getan hatten, sondern für das, was sie unterlassen hatten. Das gibt es auch in der Rechtsprechung, die Unterlassungssünde. Für das, was sie Jesus verweigerten, indem sie den geringsten Brüdern und Schwestern von ihm, den Gemeindegliedern, den Christen, nicht an Gutem getan hatten, was sie gebraucht hätten, und sei es nur ein Glas kaltes Wasser für jemand Durstigen. Es ist also die größte Freude für diejenigen, die mit Christus die Ewigkeit verbringen dürfen, und es ist die größte Qual für jene, die ihr weiter existieren, leben kann man ja nicht sagen, im Feuersee fristen müssen. Das ist hart. Ja und nein. Warum sage ich das? Jesus beginnt seinen Dienst, indem er den Menschen vor 2000 Jahren gesagt hat, komm, komm, folge mir nach. Und am Ende sagt er zu den Menschen, die ihn kennen und ihm vertrauen oder die seinen Brüdern und Schwestern Gutes getan haben, komm, kommt, ihr Gesegneten des Herrn. Am Anfang und am Schluss steht das Komm. Hart wäre es, wenn jetzt das Ende wäre. Aber da sind wir nicht. Wir sind hier, wir leben und wir können uns entscheiden, unser ganzes Vertrauen in Jesus zu setzen. Das ist es, was uns rettet. Das ist es, was er von uns möchte. Dann wird das Ende der Zeit für uns eine Freude sein, von der wir keine Ahnung haben, wie groß sie sein wird. Wir feiern heute den eidgenössischen Dank-, Buß- und Bettag. Deshalb folgende Fragen, die wir in diesen Gottesdienst mitnehmen können und dann auch in die nächste Woche. Wir werden ihn projiziert sehen während unseres Zwischenspiels. Und zwar eben die erste Frage, glaube ich an Jesus Christus? Setze ich mein Vertrauen ganz auf ihn? Das ist das Heilskriterium. Und das zweite, das wäre das Gebet. Und zweitens, wo muss ich Buße tun über das Bockige in mir? Oder wo weiß ich, dass ich dieses und jenes Gute nicht getan habe, was ich hätte tun können, meinen Brüdern und Schwestern? Das wäre Buße. Und die dritte Frage, wo darf ich meine Perspektive ändern auf das Weltgericht? Und nicht mit Angst, sondern mit Freude darauf schauen, weil ich dann durch den Glauben ganz bei ihm sein darf. Das wäre der Dank. Amen.